Dankeschön und guten Abend miteinander. Ich fühle mich schon zu Hause ein Stück weit in Denkendorf, da ich durch die Jahre einige Dienste hier vor Ort gehabt habe und dann einige aus der Jugend waren bei uns am Bodenseehof. Von daher diese eher enge Verbindung und dafür bin ich dankbar. Und Andi hat es richtig gesagt, das einzige Schwäbische an mir ist meine Frau Gabi, die jetzt sich in den USA befindet und dann am Sonntag fliege ich hin. Ich habe einen Dienst dort und da werden wir uns wiedersehen und ich freue mich drauf. Ich möchte den Text aus Johannes 21 heute Abend vorlesen. Johannes 21, Verse 1 bis 14. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die zwei Söhne des Zebedäus und die zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprachen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antwortete ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Und da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jene Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch drauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll große Fische, 153, auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Ein Neuanfang ohne Altlasten. Und ich glaube, ich habe das erst gemerkt, was das wohl heißt, wenn ein Mensch einen Neuanfang bekommt, als es in diese Zeit war, als es die Wende in Deutschland gab. Da war ich junger Mitarbeiter am Bodenseehof und ich hatte das Vorrecht, unmittelbar vor und nach der Wende, vor allem in Sachsen, in Kleinwalsertal, in der Nähe von Auerbach, Einsätze machen zu dürfen. Und es war so, und das war für mich als junger Amerikaner sehr, sehr beeindruckend, da kamen wir ein paar Jahre nacheinander hin. Und da hieß es, als wir diese Schuleinsätze gemacht haben: Ach, der Lehrer ist nicht mehr da. Ach, der Schulleiter ist nicht mehr da. Und nachdem ich das erfahren hatte und manchmal unbedarft gefragt hatte, wo sind Sie denn, habe ich erfahren, Sie haben eben Altlasten. Die waren eben mit der Regierung in der DDR-Zeit verbunden und deswegen dürften sie nicht ihre Stelle behalten an der Schule. Und ich verstehe diesen politischen Hintergrund, das ist mir wohl bewusst. Aber es wurde mir auch bewusst, wie schwer das ist, wenn meine Vergangenheit meine Zukunft bestimmt. Und das wurde mir sehr bewusst. Und Gott sei Dank ist das so mit Jesus, wer ihm gehört, nicht meine Vergangenheit bestimmt meine Zukunft, sondern seine Vergangenheit. Das heißt, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, habe ich eben eine lebendige Hoffnung, wie Petrus es sagt. Und das bietet was sehr, sehr Kostbares einem Menschen an, wenn man einen Neuanfang haben kann, und zwar ohne Lasten. Ich sage unseren Studenten sehr oft, wenn es um deine Zukunft geht, schau nicht so sehr auf deine Vergangenheit. Da wirst du in der Regel nur depressiv. Schau auf der Vergangenheit Jesu hin. Hat er jemals ein Versprechen gemacht, das nie in Erfüllung ging? Hat er jemals etwas nicht erfüllen können, was er den Jüngern versprochen hatte? Ich kenne kein Ereignis. Und deswegen sage ich mit Zuversicht, im Reich Gottes ist meine Zukunft unendlich wichtiger als meine Vergangenheit, denn Jesu Vergangenheit bestimmt meine Zukunft. Das Ganze fing bei Petrus in Johannes 1, 42. Und es ist mir bewusst, diese Stelle kam schon in diese Reihe dran. Aber gleich am Anfang, bei der ersten Begegnung zwischen Jesus und Petrus, Petrus ist Jesus begegnet und Jesus hat es gar nicht zugelassen, dass Petrus seine große Klappe aufmachen dürfte. Er hat gesagt, du bist Simon, Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt Stein, oder das heißt übersetzt Stein. Und im Johannesevangelium ist das interessant, Jesus hat 23 Begegnungen mit Menschen, die wir per Namen kennen, und 11 andere, die wir den Namen nicht kennen. Aber in dem Moment ist der Petrus begegnet und er ließ es gar nicht zu, dass Petrus überhaupt ein Wort sprechen dürfte. Der hat einfach sehr plump gesagt, du bist Simon, Sohn des Johannes. Und dieser Name Simon heißt hören. War genau geeignet für diesen Mensch. Man hörte von ihm jedes Mal, als es die Jünger gab und sie wollten mit Jesus sprechen oder sie wollten, dass ein Vertreter hinging, war es immer Petrus. Der war der Sprecher von diesem. Und er sagte gleich am Anfang in dieser ersten Begegnung, bevor wir überhaupt zu Johannes 21 kommen, Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, was heißt übersetzt Stein. Und da merken wir bei dieser ersten Begegnung, weit Jahre vor diesem Kapitel, den ich vorgelesen habe, Jesu Umgang mit uns passt unsere Fähigkeit, die Wahrheit aufzunehmen, an. Der weiß ganz genau, wie er mit Menschen umgehen soll. Und das war genau richtig für Petrus. Und gleich am Anfang gibt Jesus Petrus ein Wort der Hoffnung. Du sollst Kephas heißen, was heißt übersetzt Stein. Und es war nicht so, als ob Jesus dermaßen von Petrus seine Fähigkeit überzeugt war. Sondern Jesus war vollkommen überzeugt davon, was er in einem Menschenleben zustande bringen kann. Und deswegen hat er ihm vorausgesagt, du sollst Kephas heißen. Ich weiß ganz genau, wer du bist. Muss mir gar nichts sagen. Ich weiß, was ich mich auf mich genommen habe, in deine Person. Aber du sollst Kephas heißen. Jesus ist durchaus optimistisch mit Menschen. Wie wir auf gut Schwäbisch sagen, wir brudeln sehr gern. Wir neigen dazu, Menschen anzuschauen und dann zu sagen, warum es nicht weitergehen soll mit so und so. Jesus ist nicht so. Er ist vollkommen davon überzeugt, was er in einem Menschenleben machen kann. Und deswegen sagte er, du sollst Kephas heißen. Ich weiß ganz genau, was ich aus deinem Leben machen kann. Und seine Sicht ist nicht nur moralisch, es ist geistlich. Es ist eine ewige Sicht, nicht nur zeitlich begrenzt. Und Jesus, Gott sei Dank, hat einen langen Atem mit Menschen. Und natürlich kommen wir zu diesem Ereignis in Johannes 18. Andi hat es schon erwähnt. Die Jünger stellen sie sich vor, haben unter sich gestritten, wer für den Größten zu halten sei. Und ich kann mir gut vorstellen, nach all diesen 3 Jahren miteinander, Petrus hatte vieles zum Sagen. Der hat viel von sich gehalten. Und ich kann mir vorstellen, mitten in diesem Geschehen damals, da hörte man Petrus seine Stimme über alle anderen. Und dann, als es hieß, Jesus sagt, ich gehe zum Kreuz, Petrus natürlich von sich überzeugt, sagte, Herr, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis, sogar in den Tod. Und man hätte menschlich gesehen gedacht, Mensch, Jesus kann so froh sein, da hat er endlich mal einen Jünger dabei, der meint es ernst mit ihm. Bei so einer Aussage. Aber Jesus tut genau das Gegenteil, was wir hätten tun sollen. Der kommt und sagt, Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du 3-mal mich verleugnen. Petrus, anders gesagt, du kannst das nicht. Und das hat ihn noch mehr motiviert. So sind einige Menschen. Und da merken wir, es war nicht nötig, dass Petrus es versucht hatte, ein Zeugnis von Jesus zu geben. Denn Petrus oder Jesus hatte schon gesagt, lass diese von mir gehen, hat er im Garten Gethsemane gesagt. Und alle gingen, außer Petrus. Der folgte Jesus doch zu dem Innenhof von dem hohen Priester und war am Feuer da mit den anderen. Und er wollte seine Treue beweisen. Nun, Gott hat das sicherlich irgendwie stoppen können, aber er ließ es zu. Warum? Natürlich ist ein Gott der Liebe jemand, der den freien Wahl uns gibt. Aber das, was er nicht verhindert und erlaubt, dient zu meiner Heiligung und Reife. Denn Petrus litt unter einer Krankheit, die weit verbreitet ist in dem Menschenherz. Und diese Krankheit hat Paulus auf den Punkt gebracht in Galater 6, Vers 3. Da, wo es heißt, wer meint, etwas zu sein, wenn er doch nichts ist, betrügt sich selbst. Und Petrus lebte in Selbstbetrug. Und das Wesen des Selbstbetruges ist es, man weiß das nicht von sich. Und deswegen hat Jesus diese Ereignisse schon im Voraus gesehen und auch zugelassen, denn er wusste, dadurch wurde Petrus gereift und geheiligt und vorbereitet für dieses Pfingstwunder. Und hier merken wir was ganz Wesentliches bei dem Herrn. In der Parallelstelle, in Lukas 22, 33. Da hat Jesus Petrus die andere Jünger gesagt, der Satan hat sich begehrt, euch zu sichten wie den Weisen, aber ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Interessanterweise hat Jesus gesagt, ich habe für dich, Petrus, gebetet. Nicht, dass deine Ehrlichkeit nicht aufhöre, das war nicht sein Gebet. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass deine Leidenschaft nicht aufhöre, hat er nicht gesagt. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Einfluss, dein gottgegebenes Einfluss nicht aufhört. Das hat er nicht gebetet. Sein Gebet war schlichthin, Petrus, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und daran erkennen wir, Gott schätzt mein Vertrauen sogar mehr als mein Wesen, mehr als mein Charakter. Und damit meine ich nicht, dass Charakter unwichtig ist. Es ist durchaus wichtig. Gott ist dran, uns Christus ähnlich zu machen. Aber darüber steht, er schätzt unser Vertrauen über alles. Sogar, es heißt in Hebräer 11, 6, denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir hätten menschlich geschrieben, denn ohne Gerechtigkeit ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber so heißt es nicht dort. Rahab hatte kein gottgefälliges Leben, dem Herrn anzubieten. Aber wird zweimal im Neuen Testament erwähnt als ein Beispiel des Gottvertrauens. Das gibt uns große Hoffnung. Gott schätzt unser Vertrauen. Und was ist Vertrauen? Vertrauen ist ganz einfach die innere Einstellung, wobei ich es zulasse, dass jemand anders etwas für mich macht. Oder dass jemand anders etwas zustande bringt in meinem Leben. Und in der Bibel heißt es, Gottvertrauen ist diese Einstellung Jesus Christus gegenüber, wobei ich es zulasse. Jesus, du darfst was in meinem Leben zustande bringen. Du darfst etwas für mich tun. Und es ist einzigartig, oder? Wie schwer das mir fällt. Jemand am Bodenseehof, wir sitzen bei der Mitarbeiterpause, jemand anders sagt, Peter, ich hole dir eine Tasse Kaffee. Was sage ich auf gut Schwäbisch? Neu, ich mache das selbst. Mach dir keine Mühe. Ich mache das selbst. Verstehen Sie, was ich meine? Dass jemand anders was für mich tut, ohne Gegenleistung, das geht gegen mein Wesen. Aber das ist Gottvertrauen. Und es war ein schwerer, mühsamer Weg mit Petrus, bis er dieses Gottvertrauen sich angeeignet hatte. Bis er in der Lage war, es zuzulassen, dass Jesus etwas an seine Stelle für ihn tut. Fällt uns sehr schwer. Aber das war sein Gebet. Und natürlich, wie wir die Geschichte kennen, da saß er da, nämlich stand er da am Innenhof von diesem Haus des Hohen Priesters und hat sich gewärmt an diesem Feuer. Und da kam die erste Frage, du bist eine von denen. Er sagte, nein, bin ich nicht. Zweite Frage, du bist doch eine von denen. Er sagte, nee, bin ich nicht. Und dann zum dritten Mal haben sie es an der Aussprache erkannt. Der kommt aus Galiläa, da wo Jesus herkommt. Woher haben sie das gewusst? Natürlich die Aussprache. Es ist, als ob das auch als Amerikaner herausstellen könnte, jemand kommt aus der Gegend von Metzingen oder Reutlingen oder Laichingen. Man merkt es an der Aussprache. Und so war es bei Petrus. Und sogar vor einem Mädchen hat er zum dritten Mal gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, was du dazu meinst. Und sobald krähte ein Hahn. Und in der Lukas-Evangelium heißt es, Petrus sah Jesus in den Augen, was für ein Moment, und gedachte an das Wort des Herrn, wie er ihm sagte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und da heißt es in Lukas 22, 62, er ging hinaus und weinte bitterlich. Man hätte, wenn man Petrus an dem Tag kennengelernt hätte, gedacht, aus dem wird nichts. Man kann sich überhaupt nicht auf diesen Mensch verlassen. Und was schwerwiegend war bei Petrus, ist Folgendes. Der war die leitende Persönlichkeit unter den Jüngern. Und jedes Mal, wenn du eine Auflistung aller 12 Aposteln siehst, steht Petrus an der ersten Stelle, ohne Ausnahme. Und zweitens, er war ein Wiederholungstäter. Dreimal. Und deswegen war das besonders schwerwiegend. Und man hätte gedacht, in seinem Fall, wenn man ihn in der Woche kennengelernt hatte, aus dem wird nichts. Und er weinte bitterlich. Im Psalm 56 heißt es, meine Heimatlosigkeit, Vers 9, hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Und der Herr hat seine Tränen gesehen. Und liebe Geschwister, wir werden unendlich mehr von unseren Tränen lernen als lachen. Und da heißt es hier, der Herr nimmt Acht auf jede Träne und die Ursache. Wenn etwas mir wichtig ist, da hebe ich das auf. Als ich Kind war, du hättest in mein Zimmer kommen können und eine Schublade aufmachen können. Und da gab es Feuerwerk und da gab es alte Münze, da gab es wahrscheinlich Schlangenhaut oder was weiß ich. Die waren meine Schätze. Die habe ich aufgehoben. Meine Frau Gabi und ich, wir sind erst 9 Jahre verheiratet, denn ihr erster Mann ist an einem Gehirntumor gestorben, als die Kinder 3 und 5 waren. Und nach der Flitterwoche kamen wir zurück, sie hatte eine schwere Nierenentzündung und dann war ich auf einmal also allein zu Hause mit meinen 2 neuen Kindern, die 10 und 12 Jahre alt waren. Alle haben Mitleid mit mir gehabt. Also sie kamen und haben geputzt, gekocht natürlich. Meine Frau war ein bisschen gekränkt. Sie sagte, wo waren sie, als ich das Ganze getragen hatte natürlich. Kann man verstehen. Und unter anderem war ich allein da. Die Kinder waren in der Schule und ich war allein in ihrer Wohnung. Ich bin eingezogen für ein paar Monate. Da war ich ganz schon neugierig. Was ist das für eine Frau? Wen habe ich tatsächlich geheiratet? Und sie hatte einige Tagebücher. Da muss ich schon bekennen, da habe ich schon reingelesen. Habe einiges aus unserer Beziehungszeit, Kennenlernzeit gelesen. War ganz schon interessant. Hab's natürlich Hellinger gemacht. Gell, ich habe schon was Schwäbisch gelernt. Also das war ihr sehr wichtig, höchstpersönlich. Gott sagt, Peter, ich habe gesehen, was diese Tränen oder wo sie herkommen. Und das ist mir sehr kostbar, sehr wichtig. Ich gebe Acht drauf. Und außerdem bin ich in der Lage, die zum Guten zu verwandeln. Hier muss man vorsichtig sein, wenn man das Leben von Petrus betrachtet und meint, jetzt ist es aus. Gott hat eine völlig andere Sicht. Ich komme aus Bundesstaat Minnesota, dort bin ich aufgewachsen, geboren in Wisconsin, aufgewachsen in Minnesota. Und in Minnesota ist es ein sehr raues Klima. Sehr kalt im Winter und sehr, sehr warm im Sommer mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Und sie sagen, in Minnesota, da haben wir ja zwei Jahreszeiten, also Winter- und Straßenreparatur, weil diese extreme Kälte und dann Hitze, diese geteerte, gepflasterte Straßen, die kommen auseinander. Und da gibt es immer Straßenreparatur im Frühjahr und Sommer bei uns. Und normalerweise gibt es ein Schild an einer Baustelle, das heißt, unter anderem gibt es ein Schild, da heißt es Caution Men at Work, das heißt übersetzt Vorsicht Männer bei der Arbeit. Nun, ich weiß, das ist manchmal umstritten, aber dieses Schild steht bei dieser Baustelle. Denn bei einer Baustelle, da gibt es manchmal ein Chaos. Und manchmal kann man gar nicht erkennen, was das Ziel ist. Und hier an der Stelle in Johannes 18, da müssen wir ein Schild über Petrus sein Leben hängen. Und das Schild heißt vorsichtig. Gott bei der Arbeit. Wir müssen dran denken. Jesus hat gesagt, Johannes 1, 42, ich werde aus ihm Kephas machen, das heißt Fels. So, schreib ihn nicht ab. Ich wohne natürlich am Bodensee und da haben wir viel Obstbau bei uns. Bodenseeobst, es ist überall bekannt. Und diese Bauern am Bodensee und in unserer Gegend im Winter, da zerstreuen sie, heißt das Wort Gölle. Gölle mischt auf dem Feld, auf dem Acker. Und im Februar, wenn ich vorbeilaufe, Mann, das riecht. Also 200 Meter Luft einhalten und dann weiterlaufen. Das ist gute Trainingseinheit, denn es stinkt. Aber im August, so, da stinkt es nicht mehr. Weil dann ist es Erntezeit. Und ich bin kein Landwirt, aber ich verstehe nur eins. Diese Bauern haben es gelernt und dann gebracht, etwas aus der Vergangenheit zu nehmen, und zwar was stinkt, und damit bilden sie eine Kultur für zukünftiges Wachstum. Und sie vergeuden nichts. Und Gott ist wie diese Bauer. Und er verwendet Sachen, Ereignisse, auch Eigenschaften in meine Person, die dermaßen unreif und manchmal verkehrt sind, manchmal schmerzhaft sind. Und er wendet sie an, um eine Kultur für zukünftiges Wachstum zu bilden. Und ich weiß, sie stinken manchmal. Aber mein Leben ist wie ein Ackerfeld. Und der Herr vergeudet nichts. Ich war auf der Schwäbische Alb, habe das erwähnt, und dann kam eine Bäuerin tatsächlich auf mich zu, eine ältere Frau, eine sehr, sehr weise Frau. Und sie hat mich angeguckt nach der Bibelarbeit. Sie hat gesagt, also, Herr Reed, haben Sie Martin Luther an der Stelle gehört? Ich sagte nein, aber ich vermute, ich werde es gleich hören. Und es war so. Und sie sagte, er hat mal gesagt, Satans Mist ist Gottes Dünger. Und ich sagte, das ist aber flott, das werde ich mir merken. In Johannes 20, Vers 30, am Ende dieses Kapitels, hat Johannes eigentlich sein Evangelium zusammengefasst, indem er sagte, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Leben, in seinem Namen. Punkt. Das ist der perfekte Abschluss für das Evangelium. Und Johannes schrieb sein Evangelium am Ende des ersten Jahrhunderts. Er war wahrscheinlich 80 plus Jahre alt. Und er schrieb sein Evangelium an die Gemeinde, an die zweite und dritte Generation Nachfolger Jesu, um sie zu ermutigen in eine Zeit der Verfolgung. Petrus ist im Jahr etwas zwischen 55 und 60 nach Christus gestorben. Der war schon längst beim Herrn, als Johannes sein Evangelium schrieb. Und das Interessante in Johannes Evangelium, Johannes 20, ist nicht das Ende des Evangeliums. Da kommt noch ein Kapitel dazu, fast als Anhang. Und ich werde es nie vergessen, ein Tiefpunkt in meinem Leben, als ich zu dem Gründer und damaligen Leiter der Fackelträgerarbeit, Major Ian Thomas aus England, ich ging zu ihm in seine Arbeitszimmer, müsste Sünde bekennen, musste Klartext mit ihm reden. Es war echt ein Tiefpunkt in meinem Leben. Ich ging aus seinem Büro heraus und war fast zu der Tür, und Mrs. Thomas, seine Frau, die jetzt 91 Jahre alt ist, sie lebt in Colorado, Gabi ist bei ihr zu Hause im Moment, sie sagte mir: Peter, der Herr hat den letzten Kapitel noch nicht geschrieben. Ich wünschte mir, ich könnte alle heute Abend sagen, ich habe mit Jubel gesagt, Amen. Aber ich war an so einem Tiefpunkt. Ich habe das damals nicht glauben können. Der letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben in Johannes Evangelium. Und hier haben wir dieses Ereignis mit der Wiederherstellung des Petrus. Als ob Johannes uns sagen will: Ach, übrigens, ihr sollt Bescheid wissen, wie das mit Petrus damals gegangen ist. Und Petrus wusste, dass der Herr am Leben war, und er geht heim, wartet auf Petrus in Galiläa, und da heißt es hier: Ich gehe fischen. Und die anderen sagten: Wir kommen mit. Und das war seine Heimat. Er war dort zu Hause. Er war ausgebildet als Fischer. Das war sein Beruf. Und was interessant ist bei Petrus, jedes Mal, als Petrus am See Genezareth erwähnt wurde, hat der Herr ein Wunder getan. Jedes Mal. Lukas 5, Matthäus 14, Matthäus 17 und Johannes 21. Die Zeit reicht nicht aus, dass es ein anderer Abend wird. Das heißt, da wo Petrus sein Gottvertrauen gelernt hatte und da wo er deutlich erkannt hatte, dass Jesus ausreichend ist, war nicht in der Synagoge, es war daheim im Alltag. Und da brauche ich diese Offenbarung Jesu, dass er ausreichend ist, da wo ich zu Hause bin. Da, wo ich mich jetzt befinde, im Alltag. Und genau dort ist Jesus Petrus begegnet. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Das heißt, Petrus, nach all diesen Ereignissen mit dem Herrn, geht heim, und in jener Nacht fing er nichts. Seine Netze waren leer, aber das Leben Petrus war auch leer. Er hat wahrscheinlich gedacht: Jetzt ist aus. Ich kann kein Fisch fangen. nicht so nur seine Netze waren leer, sondern er selbst. Und Jesus kommt zu ihnen, steht am Ufer und interessanterweise sagt er: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Kinder. Die Kinder in der Predigten Jesu haben eine hohe Stelle genossen. Matthäus 11, 25, Vater, ich lobe deinen Namen dafür, dass du diese Wahrheiten den Weisen verborgen hast, aber du hast sie den Kindern, den Unmündigen, geoffenbart. Matthäus 18, 3 und 4, lass die Kinder zu mir kommen, denn das Reich Gottes gehört solche. Denn wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in mein Reich hineinkommen. Und was ein Kind auszeichnet, ist ganz einfach Folgendes: Ein Kind ist abhängig. Und je jünger das Kind ist, desto abhängiger ist das Kind. Und im Reich Gottes, was meine Haltung gegen Jesus gegenüber angeht, ist die innere Haltung, diese Richtung des Wachstums, rückwärts Richtung Krippe. In der natürlichen Welt wachse ich von einer Stellung der Abhängigkeit zu zunehmender Unabhängigkeit. Und im Reich Gottes ist das genau umgekehrt. Ich komme zu Jesus in der Regel mit einer Einstellung der Unabhängigkeit. Und ich muss diese Abhängigkeit von Jesus wie ein Kind lernen. Wie ein Kind. Und hier war Petrus an einer Stelle, da wo er bereit war, das zu lernen. Sein Leben war leer und seine Netze sowieso. Und da kommt Jesus und sagte: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet was fangen. Und wer sich in der Schrift auskennt, weiß ganz genau, dass es eine Wiederholung von dem Wunder bei Petrus, seine Bekehrung in Lukas 5. Auch an diesem See. Und damals sagte Jesus dem Petrus: Werft eure Netze aus für einen großen Fang. Petrus hat ihm widersprochen, denn was hat ein Zimmermann, ein Fischer zu sagen? Und er sagte: Herr, auf dein Wort werde ich das tun. Und da gab es so eine große Menge Fische. Petrus in Lukas 5, Vers 8 warf sich nieder und sagte: Jesus, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe gedacht, ich weiß besser. Und die Güte Jesu und die Größe Jesu hat ihn so überwältigt. Da hat er erkannt, in seiner Gegenwart bin ich ein Sünder. Das Richten Jesu hat ihn nicht überwältigt, sondern die Güte Jesu. Und wie es in der Schrift heißt, in Römer, Kapitel 2, Vers 4, die Güte Gottes führt uns zu Buße. Und Jesus hat Petrus beibringen wollen: Jetzt erkennst du, Petrus, wie sehr du mich brauchst. Und zwar nicht das erste Mal, nicht nur bei der Bekehrung. Du bist genauso abhängig von mir nach der Wiedergeburt, als an dem Tag, an dem du mich aufgenommen hast. Das wird sich nie ändern. Aber das vergessen wir. Und manche Jünger Jesu lernen erst recht, warum sie einen Erretter brauchen, Jahre nach der Bekehrung. Und seine Botschaft an Petrus war folgendes: Petrus, deine Not für mich hat sich nicht geändert. Aber Petrus, du sollst das auch erkennen. Ich habe mich auch nicht geändert. Bist du untreu, bleibe ich doch treu. Denn es gibt gewisse Sachen, die den allmächtigen Gott nicht tun kann. Und er kann sich nicht ändern. Ich bin immer noch derjenige, der deine Netze und sogar dein Leben ausfüllt. Sie brachten die Fische ans Land und dann sehen wir im Vers 9, als sie ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen, mit Fisch und Brot drauf liegen. Und das Wort Kohlenfeuer liest man nur zweimal in der Schrift, ein anderes Mal in der Schrift, und zwar in Johannes 18, 18, als Petrus sich am Kohlenfeuer wärmte. Ja, aber Peter, ist das nicht eine nette Zufall? Auf keinen Fall. Denn an diesem Kohlenfeuer hatte kurz danach eine kleine Besprechung mit dem Petrus und hat ihm dreimal eine Frage gestellt. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Und sie kommen zu dem Feuer. Und da sehen Sie, Jesus hatte schon Frühstück gerichtet. Der hatte schon seine eigenen Fische. Er hatte ihre Fische, die er sowieso ihnen geschenkt hatte, nicht nötig. Denn Jesus Christus hat niemals notwendige Beziehungen, immer freiwillige. Er ist vollkommen in sich ausreichend. Und dann sagte er, kommt und frühstückt. Und das Schöne bei Jesus ist Folgendes. In Hebräer 12, 2 heißt es, dass er der Urheber oder Leiter des Glaubens ist. In der englischen Übersetzung heißt es, der ist der Autor des Glaubens. Und so sagte er, komm und mit diese Fische sollt ihr frühstücken jetzt. Und daran sollt ihr erkennen, ich bin ausreichend. Und ich als der Autor des Glaubens bei dieser hoffnungslosen Fall namens Petrus. Petrus, ich möchte eine Überzeugung in deinem Herzen jetzt hineinschreiben. Wobei du merkst, ich bin treu. Ich habe dich nicht aufgegeben. Du kannst dich auf mich verlassen. Deine Zukunft mit mir ist unendlich wichtiger als deine Vergangenheit. Es geht weiter. Ich habe noch nicht den letzten Kapitel in deinem Leben geschrieben. Und sie haben tatsächlich diese Fülle Jesu geschmeckt und dadurch eine Überzeugung gewonnen. Er steht zu uns, es geht weiter und er hat den letzten Kapitel noch nicht geschrieben. Da kommt Petrus in der Pfingsttag in Apostelgeschichte 2,14, da waren die Jünger dabei bei Pfingsten und es heißt in Vers 14, Petrus steht auf zu sprechen und man denkt, bloß nicht Petrus! Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist, als er Zeugnis geben wollte. Aber hier war es anders. Jesus hat sein Leben erfüllt oder gefüllt mit dem Heiligen Geist. Jesus wohnte jetzt in dieser Person. Und gerade an diesem Ort, wo er furchtbar versagt hatte, hat Jesus sich verherrlicht. Und 3000 kamen zum Glauben. Im nächsten Kapitel, da gab es einen Gelähmten in dem Tempel. Petrus läuft vorbei und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber eins habe ich, im Namen Jesu, steh auf und gehe. Und er wurde geheilt. Und da lesen wir in Vers 9. Und das ganze Volk sah ihm umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignete. Und während er aber an den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Solomonshalle genannt wird. Und als er aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Petrus sagte, ich war es nicht. Er wurde gereinigt von dieses Selbst, wie heißt es? Selbstbetrug. Er hat ganz genau gewusst, das Ganze hing nicht mit mir zusammen, sondern das Handeln Jesu. Und er wohnt jetzt in mir. Und ich bin wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und Gott sei Dank ist meine Zukunft nicht auf meine Vergangenheit aufgebaut, sondern seine. Die Mrs. Thomas, die ich vorher erwähnt habe, mit 80 plus, glaube ich, stand sie vor der ganzen Mitarbeiter der Fackelträger weltweit. Und sie sagte mit 80 plus, das Schöne dran, wenn man ein gewisses Alter erreicht, ist Folgendes. Sie sagte, jahrelang habe ich in den Warum-Herr-Jahre gelebt. Warum, Herr, hast du das so gelassen? Warum, Herr, haben wir so viel Geldmangel in Capenray Hall gehabt? Warum, Herr, ist mein Mann über 6 Monate im Jahr weg? Warum, Herr, ist diese Person ausgestiegen? Warum, 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 warum? Aber sie sagte mit 80 plus, sie sagte, ich lebe nicht mehr in den Warum-Jahren. Ich lebe jetzt in den Ach-Deswegen-Jahre. Und sie sagt, das ist so schön. Ach, deswegen hast du das zugelassen. Ach, Herr, deswegen hast du nicht aufgehört. Ach, Herr, deswegen hast du das so in den Menschenleben gemacht. Deswegen hat der Herr es mit Petrus so gemacht, dass er, damit er zum Apostel der Hoffnung gekrönt wurde. Wenn der Herr mit mir fertig werden kann, kann er mit jedem. Das ist eine Leichtigkeit mit Jesus. Unser Herr ist so gut und so groß. Gott sei Dank ist unsere Zukunft auf seine Vergangenheit aufgebaut. Und nicht unsere eigene.